Wir fahren weiter in dieser Serie über das Vaterunser-Gebet. Es ist ein Gebet, das wunderbar passt, auch in unseren Auftrag, den wir haben in diesem Jahr betreffenden Verheißungen durch unser Jahreslos. Und Monika und ich predigen ja dann primär über Personen in der Bibel und der Vater ist so eine Person. Der Vater ist eine Person, die uns sehr animiert, darüber nachzudenken, was für ein Verhältnis wir zum Vater überhaupt haben. Zum himmlischen Vater, zu unserem Vater, welche Rolle wir selber als Väter erfüllen oder nicht in unserem Leben. Und heute dürfen wir über das Unterthema sprechen, dein Wille geschehe. Das wirkt so hart, aber der Vater, er will wirklich nur das Allerbeste für uns. Er liebt uns so unendlich und er möchte uns nicht quälen, nicht plagen, nicht überfordern, sondern er möchte, dass wir seinen Willen von ganzem Herzen tun, weil es gar nichts Besseres gibt, als seinen Willen zu tun. Es gibt nichts Besseres. Sein Wille darf zu unserem Leben werden, sein Wille zu tun. Wir lesen einen Text, Johannes 6, Vers 40 und 53 bis 57. Denn nach dem Willen meines Vaters hat jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben. Ich werde ihn am letzten Tag zum Leben erwecken. Darauf erwiderte Jesus: Ja, ich versichere euch, wenn ihr den Leib des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Nur wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ihn werde ich am letzten Tag auferwecken. Denn mein Leib ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Der lebenspendende Trank. Wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Ich lebe durch die Kraft Gottes, des lebendigen Vaters, der mich gesandt hat. Ebenso wird jeder, der meinen Leib isst, durch mich leben. Sehr oft, wenn wir über den Willen Gottes sprechen, den Willen des Vaters, dann geht es primär auch darum, wie höre ich Gottes Stimme? Aber wir wollen jetzt nicht in diesen Bereich uns begeben, sondern wir wollen uns heute Morgen ganz bewusst mit dem befassen, dass unser Vater uns so viele Möglichkeiten schenkt im Wort Gottes, dass wir seine Liebe unendlich tief erleben dürfen. Und so eine Verheißung, so eine Zusage ist auch das heilige Abendmahl. Und wir wollen uns heute in diese Bereiche begeben. Das Thema, wie gesagt, dein Wille geschehe. Die Liebe des Vaters zu uns beschreiben, wir auch so in unserem eigenen Leben, dass wir uns auf seine Eigenschaften ausrichten. Und der Vater hat gewaltige Eigenschaften. Und es gibt viele Christen in der Seelsorge, begegnet uns das stark, die mit dem Vater nicht so viel anfangen können, weil sie, wir haben das in der ersten Predigt gesehen, zu stark mit ihrem irdischen Vater verhaftet sind, dann haben sie Mühe, in Gott einen Vater zu sehen. Man darf dann da Heilung erleben. Und wer das noch nicht erlebt hat, darf sich dann auch melden für die Seelsorge, um da in ein neues Vaterbild hineinzudringen. Der Vater hat gewaltige Eigenschaften und eine ganz, ganz entscheidende ist die, dass er uns väterlich, liebend und erbauend begegnen möchte. Er hat eine gewaltige Geduld mit uns. Und er liebt uns so unendlich stark, dass er seinen Sohn für uns dahingegeben hat. Das ist so gewaltig. Das ist zu stark, finde ich, dass wir das begreifen können. Und wenn wir die einzige Person auf dieser Welt gewesen wären, ich bin überzeugt, er hätte seinen Sohn für uns sterben lassen. Er liebt uns so über alles. Wir wollen uns von dieser Liebe des Vaters erfüllen lassen, ermutigen lassen, trösten lassen. Und wenn wir diese Liebe erfassen können, nur einen Bruchteil davon, von dieser Liebe erfassen können, dann wird etwas ganz tief Ergreifendes passieren. Wir werden dann ermutigt, seinen Willen gerne zu tun. Weil wir, wie gesagt, wissen, das ist das Beste, was uns passieren kann, seinen Willen zu tun. Denn nach dem Willen unseres Vaters hat jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben. Und da sehen wir wieder diese gewaltige Liebe unseres Vaters. Das ist so gewaltig, dass jeder, der an den Sohn glaubt, der ihn sieht, dass der das ewige Leben hat. Und Jesus kam, um uns das ewige Leben zu schenken, und dahinter steht der Vater, seine Liebe zu uns, zu dir, zu mir. Und die ist so gewaltig, dass wir am letzten Tag zum Leben erweckt werden. Wir werden das ewige Leben haben, und dieses Leben ist ja nichts anderes als eine Vorbereitung für die Ewigkeit. Und wir sehen in diesem Text, der Wille des Vaters im Himmel ist, dass wir seinen Sohn sehen, nicht nur an ihn glauben, sondern ihn sehen, ihn erleben, ihn erfahren, ihn von ihm durchdrängt werden. Der Wille des Vaters im Himmel ist, dass wir an seinen Sohn glauben. Glauben heißt ihm vertrauen. Uns ganz nach ihm ausrichten. Und warum will der Vater im Himmel, dass wir an seinen Sohn glauben? Damit wir das ewige Leben haben. Und manchmal besteht vielleicht die Gefahr, dass uns dieses ewige Leben so weit weg erscheint. Aber wir haben in der letzten Predigt gesehen, dein Reich komme. Sein Reich ist da. Dort, wo wir sind, ist Reich Gottes. Heute ist Reich Gottes da. Heute ist Reich Gottes in diesem Saal. Und das ist ganz ein anderes Leben, wenn wir das erkennen. Das ewige Leben ist nicht weit weg. Wir sind jetzt in diesem ewigen Leben bereits drin. Und wir leben ein ewiges Leben jetzt schon. Und wir leben jetzt schon in diesen Verheißungen, welche das ewige Leben kennzeichnen. Kraft, geistliche Autorität, Liebe, Gesundheit. Einfach Leben im Überfluss. Das ist gewaltig. Das ist nicht nur für das ewige Leben bestimmt, sondern für das ewige Leben bestimmt. Das ist nicht nur für das ewige Leben bestimmt. Nein, es ist für das ewige Leben bestimmt. Weil wir jetzt schon in diesem ewigen Leben leben, ist ganz toll, oder? Und welches ist der Weg zum ewigen Leben? Nur wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. Wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Also wir sehen da diese Umkehr und Wiedergeburt. Das Fleisch essen, das Blut trinken heißt Jesus aufnehmen. Und das machen wir ja, wenn wir ihn das erste Mal aufnehmen, aber wir nehmen ihn immer wieder im Glauben in unserem Leben auf, indem wir uns bewusst werden, dass er da ist und wir geben ihm Raum durch das Essen des Fleisches und das Trinken des Blutes, kehren wir um und es geschieht eine Wiedergeburt und dann heißt es, ich lebe durch die Kraft Gottes, des lebendigen Vaters, der mich gesandt hat. Ebenso wird jeder, der meinen Leib isst, durch mich leben. Und das ist dann Heiligung, Jüngerschaft. Jeder, der meinen Leib isst, wird durch ihn leben. Also, das ist die Identität in Jesus. Er wird zu unserem Leben. Das Leben Jesu wird unser Leben. Und wenn wir dann das Fleisch essen, das Blut trinken, wird uns bewusst, dass es da um dieses in ihm bleiben geht. Das ist ja auch die zentrale Verheißung, dass wir, wenn wir das tun, er in uns ist und wir in ihm. Es gibt so eine wunderbare Identität, eine neue Identität. Wir sind neue Schöpfung und leben in dieser neuen Schöpfung. Und das Abendmahl hilft uns dann da, auch das immer wieder neu zu erkennen. Die Frage ist, was sagen uns diese Worte? Es ist der Wille des Vaters im Himmel, dass wir das Fleisch seines Sohnes essen und sein Blut trinken. Das ist mir in der Vorbereitung zu dieser Predigt wichtig geworden. Ganz wichtig, es ist der Wille des Vaters im Himmel, dass wir das Fleisch seines Sohnes essen und sein Blut trinken. Das ist nicht gemeint, dass wir irgendeine Zeremonie durchführen, sondern dass diese Worte der Bibel lebendig werden und uns erfüllen. Das Ziel dieser Predigt ist, dass wir den Mut haben, regelmäßig für uns persönlich oder mit dem Ehepartner oder im Familienkreis das Abendmahl zu halten. Denn das ist der Wille unseres Vaters im Himmel. Und das gibt gewaltige Kraft und Substanz. Es ist so ein Weg der Jüngerschaft. Und es ist etwas Großartiges, da die Identität Jesu neu zu erleben. Und in der Offenbarung heißt es, ich klopfe an und wer mir auftut, zu dem gehe ich hinein und teile mit ihm das Mahl. Er mit mir und ich mit ihm. Das ist so eine Kraft in diesem Abendmahl. Das ist dann nicht eine Zeremonie, sondern es ist ein Erlebnis, das man da machen darf. Ich werde jetzt mit Urs Fausch ein Interview durchführen zum Thema persönliches Abendmahl feiern. Ich bitte dich, Urs, doch nach vorne zu kommen. Also das Interview ist abgesprochen. Was hat dich in Bezug zur Buße das Abendmahl gelernt?
Vieles. Wenn ich vorne anfangen würde, dann wären wir wahrscheinlich noch eine Stunde hier.
Darum machen wir ein Interview.
Ja, Gott sei Dank. Ja, ich muss halt doch ein bisschen vorne anfangen, soweit es geht. Ich bin 2009 zum Glauben gekommen, war dann 7 Jahre in einer Sekte, OCG genannt, von Ivo Sasek. Bin dort rausgegangen, man hat mir gesagt, ich soll mir das überlegen. Es sind schon viele gestorben oder auch krank geworden, die dort rausgegangen oder rausgingen. Und das war dann für mich klar, ich habe die richtige Entscheidung getroffen, bin rausgegangen. Aber das war im Oktober und dann im Dezember, 23. Dezember 16, habe ich die Diagnose Hirntumor bekommen.
Das habe ich am Schluss dann der Fragen. Ah, okay. Jawohl.
Alles klar.
Wir gehen da jetzt schön der Reihe nach. Also gut. Zuerst vielleicht noch diese Frage, was hat dich dazu geführt, dich mit dem persönlichen Abendmahl überhaupt auseinanderzusetzen? Was hat dich dazu geführt?
Dazu geführt hat eben die Diagnose.
Die hat dazu geführt, dass du dann dich mit dem Abendmahl auseinandergesetzt genau. hast.
Genau. Das war der Ursprung.
Der Ursprung, ja. Vorher war das Abendmahl für dich?
Ja, man hat es eingenommen in der Gemeinde, damals halt im Dezember, einmal im Jahr und vielleicht einmal noch im Hauskreis unter dem Jahr. Ja, es war mehr, für mich war es mehr eine Zeremonie.
Mhm. Ja. Und die Buße, die hat dann im Abendmahl dich heimgesucht.
Ja. Ich war auf einer Hütte und da war Jesus neben mir und er hat zu mir, also nicht physisch natürlich, aber ich habe gespürt, eben diese, kam eine Wärme. Es kam eine so unwahrscheinliche Wärme. Ich war am Boden zerstört durch diesen Bericht, durch die Diagnose. Dann kam so eine Wärme auf mich von der rechten Bankseite und sagte zu mir gleichzeitig, mach mit mir das Abendmahl. Ich bin erschrocken. Oh, wie mache ich jetzt das Abendmahl? Und dann ging mir alles Mögliche durch den Kopf, habe dann aber alles sofort geholt, habe das auf den Tisch gelegt und dann wollte ich natürlich, ich wusste, da ist Jesus. Jesus hat zu mir jetzt
gesprochen. Also was alles hast du geholt? Was?
Ja, Brot und Traubensaft habe ich geholt. Man isst ja meistens Traubensaft, dann nach 3 Tagen habe ich mit ihm Wein getrunken. Ja. Also, möchte ich auch noch sagen, ja. Also es ist eine gewaltige Geschichte. Auf jeden Fall war mir einfach bewusst, und ich liebe Jesus, und das hat mit Respekt zu tun. Ich wollte nicht einfach jetzt hier, und ja, jetzt machen wir schnell so ein bisschen Abendmahl, so eine kleine Party. Nein, ich wollte einfach rein vor ihn kommen. Und das hat mich steht glaube ich nirgends in der Bibel, aber ich wollte einfach vor ihn kommen, so rein, wie es mir möglich war. Und deshalb wusste ich auch, ich hatte Gedanken, alles Mögliche, und ich wollte einfach reinen Tisch machen. Wenn ich mit ihm am Tisch sitze, möchte ich reinen Tisch vorher machen mit ihm. Mhm. Und das habe ich dann gemacht, habe Buße getan, und dann habe ich mit ihm Abendmahl gemacht, aber ich wusste nicht mehr so richtig, wie geht jetzt das?
Mhm. Weil die Frage ist, wie hast du das Essen seines Fleisches dann erlebt?
Ja.
Wie hast du das erlebt?
Also das war für mich schon wirklich gewaltig. Ich hatte dann an die Hütte oben ja nicht ein bisschen Brot mitgenommen, sondern nimmt man 1 Kilo Brot mit, damit man auch genügend hat, weil man weiß ja nicht, wenn der Schnee kommt, kann man nicht runter. Und dann habe ich einfach Brot genommen. Also weißt du, nicht so ein Blättchen und ein bisschen, sondern ich wusste einfach, das ist sein Leib. Und er hat seinen Leib mit meinem Leib getauscht. Also ich durfte alles auf seinen Leib geben. Also mein Hirntumor und alles, was da in mir nicht in Ordnung ist, darf ich ihm geben, weil er ist gestorben für mich. Er ist gestorben für mich. Er hat dieser Hirntumor genauso ans Kreuz genagelt wie alles andere, was nicht in mich hineingehört. Und das war schon überwältigend. Und darum, ein Hirntumor ist ja nicht was ganz Kleines. Also war schon nicht so groß, aber trotzdem groß genug. 3 Monate hätte ich noch zu leben gehabt. Und ich habe Brot genommen, weißt du so. Ich habe gesagt, mir ist das so scheißegal, was die Leute jetzt sagen und denken, ob klein, groß. Ich möchte deinen Leib. Ich möchte so dein Brot, dein Leib in mich hinein essen. Ich glaub mir, ich hatte keinen Hunger. Nach dieser Diagnose hast du keinen Hunger mehr. Aber ich hatte Hunger auf sein Leib. Und ich vergesse das nie mehr. Ich habe so richtig reingepackt. So richtig. Und das in mich hineingeschlungen. Seinen Leib. Und das war gewaltig. Und natürlich mit dem Wein dasselbe.
Ja, wie hast du das Trinken seines Blutes erlebt? Ja,
ja, das ist.
Und wie hast du das praktiziert? Das genau, ist die Frage auch.
Das ist eigentlich identisch mit dem Vorhergehenden. Ich habe dann auch gedacht, ja, in der Kirche, da bekommst du dann so diese kleinen Becher. Und ich habe gedacht, Mensch, Jesus, du hast doch nicht so ein Becherlein Blut gehabt. Du hast doch
dein Blut, ich habe so einen Misthaufen. Ich kam erst 2009 zum Glauben, ja, aber da habe ich natürlich Buße getan, aber ich habe einfach gedacht, da liegt noch so viel Mist hinten dran und das kann man nicht mit so viel wegputzen. Aha. Und du hast es mit deinem Blut weggewaschen. Und diese OCG hat immer gesagt, du hast Wesensverfehlung und weiß der Geier noch alles, Schulden von und. Diese unterste Schublade. Und ich habe gewusst, Vater, du hast alles für mich bezahlt. Da gibt es nichts mehr. Und so habe ich dieses Blut, das Glas war voll. Und dann habe ich auch keinen Durst gehabt. Aber ich habe dieses Blut in mich hineingetrunken, so richtig, weißt du, genossen, sein Blut, das war für mich so bildlich wie die Waschmaschine. Weißt du, wo du Ariel reinschüttest, aber ich brauche das nicht, weil das Wasser, das Blut, das ist sowas von rein, das putzt dich jetzt von oben bis unten durch. Ja? Und so habe ich mit ihm das wirklich genossen, getrunken, in dem Bewusstsein, was er für mich getan hat.
Wie hast du beim persönlichen Abendmahl das Einswerden und das Einssein mit Jesus erlebt? Diese gewaltige Verheißung und Zusage?
Ich meine nicht aus Traurigkeit, sondern aus Freude. Es ist so gewaltig, wenn du eins wirst mit ihm. Wenn du spürst, er sitzt dir. Und du kannst mit ihm am Tisch Abendmahl machen. Und diesen Bund, er hat ja den Bund mit uns, nicht ich mit ihm. Er hat mit seinem Blut gesagt, ich schließe einen Bund mit euch, mit mir, mit dem kleinen Urs Fausch. Und jetzt darf ich mit ihm, weißt du, VIP, darf ich mit ihm diesen Bund erneuern. Und das hat uns so zusammengeschmolzen. Und das berührt mich jedes Mal.
Super.
Also das ist ein Eins, das ist ein, ich wünsche das jedem hier, dass er dieses Gefühl, diese Berührung bekommt, eins zu sein. Mit seinem Leib, mit seinem Blut, mit Jesus. Das ist etwas Unbeschreibliches. Und das hat auch in mir, in diesem Moment, wo ich ja wirklich down war, ich wusste nicht, was soll ich tun. Ich war 63 Jahre alt, also 16 war das, 60. In der Weihnachten hat gerade ein Enkel dann noch bekommen, aber erst dann im März, respektive April. Und das war für mich einfach gigantisch, einfach zu wissen, er liebt mich, egal was passiert ist vorher. Und ich habe den richtigen Schritt getan, ihm nachzufolgen und nicht einer Organisation. Und nicht den Menschen zu glauben, du wirst sterben, sondern zu glauben, er hat für mich den Preis bezahlt. Punkt, da gibt es nichts zu rütteln daran. Und er ist stärker als alles andere. Also das hat uns einfach, das hat mir Vertrauen auch gegeben. Und heute weiß ich einfach, kann kommen, was Jesus ist einfach über allem. Er ist Sieger in allem und jedem.
Jetzt kommen wir zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast. Und zwar zu dieser Frage, was hat in Bezug zum Erleben des Abendmahls, was hat das auf deinen Leib für Auswirkungen gehabt?
Danke. Ja, das war, Halleluja, das war am 23. Dezember die Nachricht. Ich habe dann bis am 27. musste ich ins Spital nach St. Gallen und ich habe jeden Tag mit Jesus Abendmahl gemacht. Ich kann es nicht sagen, 5-mal, 7-mal
am Tag.
Also das war einfach Gemeinschaft. Ich ging ins Bett, musste so eine Treppe hoch, er saß immer noch da, kam mich am Morgen runter, er sitzt schon da. Es war immer
der
zu spät.
Jesus.
Der Jesus, ja, er ist immer vor mir. Und das ist schön, er ist immer vorher. Ja, das hat dann zur Folge gehabt. Am 27. kam ich ins Spital und Die Ärztin schauten da auf den Bildschirm. Dann kam noch ein Arzt. Und die schauten. Und ich habe dann schon gedacht, irgendwas ist da nicht mehr so ganz, wie es sein sollte. Und die schöne Botschaft war dann, der Hirntumor war nicht mehr da.
Halleluja.
Halleluja. Ja. 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 Und jetzt bin ich immer noch am Leben. Also es gibt noch eine weitere Geschichte, aber ich weiß nicht, das ist vielleicht dann zu lange, kann man sonst mal machen. Also es ist einfach fantastisch, was Jesus gemacht hat. Seitdem weiß ich, dass ich auf dem richtigen Gleis laufe und im richtigen Ort zu Hause bin bei Jesus und ihm nachfolge. Und das hat mir einfach auch den Weg gewiesen. Es ist einfach das Bewusstsein, ich bin richtig. Das hat er immer wieder auch bestätigt in Gebeten, in Taten. Und mit ihm zu laufen, das ist, er macht keine Fehler.
Wie machst du es heute jetzt mit dem Abendmahl? Hat das immer noch eine gewisse Bedeutung in deinem Leben? Also das haben wir gar nicht darüber gesprochen, aber ich frage dich jetzt.
Du hast mir ja auch die Fragen zugeschickt.
Ja, aber diese nicht, die letzte
ja,
nicht.
Ja, aber ich habe sie auch nicht angeschaut. Ja. Weil ich wollte einfach, darum habe ich vielleicht auch falsch angefangen, weil ich wollte einfach so sagen, wie es war und nicht mich irgendwie schon, ohne Abendmahl kein Tag. Augen auf, morgens, ich freue mich schon, weil Jesus sitzt schon auch in meinem Wohnmobil, immer, er ist einfach immer schneller. Ich schaffe es nicht, ihn zu überholen. Ich wollte mal ihn überraschen, dass ich schon da bin.
Aber schwierig, gell?
Ja, es ist... Aber ich habe einfach morgens Abendmahl. Und mittags, oder wenn er mir es aufs Herz gibt, oder ich spüre, jetzt ist Abendmahlzeit, dann mache ich einfach Abendmahl. Und das ist egal, wo ich bin. Mich interessiert das Umfeld nicht, ich mache dann einfach Abendmahl. Und das ist, ich habe einfach gemerkt, ich möchte nicht in diesem du musst und du sollst und in dieser Zwangsjacke drin sein, weil ich habe jetzt Jesus seit 2016 erlebt in einer Dimension, wo ich ihn vorher nie erlebt habe. Man ist geneigt zu sagen, er ist ein Kumpel, aber er ist eben natürlich auch ein Kumpel. Aber Jesus ist so viel höher und ich habe so viel Respekt und Ehrfurcht vor Jesus, dass es mich elektrisiert. Aber ich weiß auch, er hat eben eine Liebe, die ist einfach anders. Ja, er nimmt dich in den Arm, ich darf meinen Kopf auf seinen, wenn ich einschlafe, dann denke ich immer, es ist noch schöner als mit der Frau, den Kopf so auf seinen Brustkasten zu legen. Ich hatte am Anfang Mühe, weil ich habe gedacht, ich bin eigentlich ein Mann und ich auch ein Mann, das ist irgendwie, hatte ich ein komisches Gefühl. Aber er hat mir dann gezeigt, dass er eben nicht in dem Sinn ein Mann ist, wie halt jetzt wir zwei Männer sind. Er ist halt Geist und er hat mir das eben auf seine Art und Weise gezeigt. Und seitdem darf ich ihn halten, zu ihm kommen, einschlafen, mit dem Kopf auf der Brust bei ihm. Das ist einfach herrlich.
Super.
Und er führt seit dieser Zeit mich an die richtigen Orte. Darum bin ich auch hier. Also das ist auch so ein Ding und... Er lässt sich auch nicht einengen. Also man kann mit ihm Spaß haben, richtig Spaß haben. Man kann mit ihm Abenteuer haben. Also wie die jungen Leute, je schneller ihr zu Jesus kommt, in jungen Jahren, es ist das schönste Abenteuer, was es überhaupt gibt. Weil er macht nie einen Fehler.
Halleluja.
Das ist sowas von, wenn man das weiß, dass er keinen Fehler macht. Weil wir können gute Kumpel sein und denken, oh, super, und er macht das schon, aber wir machen halt Fehler. Ja? Oder gehst du zu einem Rechtsanwalt, zum Doktor, weiß ja egal wohin, der macht auch Fehler, ist auch ein Mensch. Aber Jesus macht eben keine Fehler. Und da darf man sich so richtig hineinbegeben.
Super.
Darf ich noch eine Bestätigung sagen von dem, was du zu Beginn gesagt hast, dieser Impuls, dieser 10-Sekunden-Impuls?
Aber nicht länger als 10 Sekunden. Ja.
Der erste Impuls, den du bekommst, ist immer der beste. Immer.
Mhm. Super. Danke, Urs. Kannst du Es ist der Wille des Vaters im Himmel, dass wir das Fleisch seines Sohnes essen und sein Blut trinken. Und das habe ich wirklich auch selber seit Jahren erlebt. Ich nehme auch fast täglich das Abendmahl und ich erlebe gewaltige Dinge. Und es wird immer tiefer, diese Gemeinschaft. Jesus, wir wollen dich ehren und preisen, dass du mitten unter uns bist. Wir wollen dich rühmen für deine Liebe und ja, dass wir das überhaupt tun dürfen, Vater, mit deinem Sohn Gemeinschaft halten, sein Fleisch zu essen, sein Blut zu trinken, das ist dein Wille und dein Wille geschehe. Und in dem erleben wir Gemeinschaft. Und wir preisen dich, Vater, für deine unendliche Gnade. Wir preisen dich für deine unendliche Güte und Liebe und für das Vorrecht, dass du in uns lebst, für das Vorrecht, dass du durch uns lebst. Danke vielmal. Ich bitte jetzt das Vater Unser noch einzublenden. Und wir wollen zusammen jetzt das Gebet beten. Und wir wollen es auch für uns nehmen, aber auch einander zurufen. Einander proklamieren. Denn es ist auch ein Gebet der Proklamation. Wir wollen aufstehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.